Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, mit den Nachrichten meldet sich Sofia Miklovic.
Nachrichten.
Präsident Pellegrini begrüßt Wiederaufnahme der Öllieferungen. Regierungschef nach Zypern abgereist. Bayern als bedeutender Partner der Slowakei. Das slowakische Staatsoberhaupt Peter Pellegrini begrüßt die Entscheidung der Ukraine, die Öllieferungen für Ungarn und die Slowakei über die Druzhba-Pipeline wieder aufzunehmen. Das hatte die Präsidentenkanzlei am Donnerstag mitgeteilt. Anschließend wies Außenminister Juraj Blanár den ständigen Vertreter der Slowakei bei der EU in Brüssel an, die Verabschiedung des 20. Sanktionspakets gegen Russland nicht zu blockieren. In der aktuellen geopolitischen Situation, in der die Energiepreise steigen, könnte Erdöl aus der Druzhba-Pipeline helfen, die Treibstoffpreise zu stabilisieren, heißt es in der Presseerklärung der Präsidentenkanzlei weiter. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist am Donnerstag zu einem zweitägigen informellen Treffen der EU-Staatschefs nach Zypern abgereist. Als Hauptthemen der Gespräche werden vor allem Fragen des Konfliktes im Nahen Osten, des Krieges in der Ukraine sowie das EU-Förderprogramm für die Jahre 2028 bis 2034 erörtert. Bayern sei von allen deutschen Bundesländern der bedeutendste Partner der Slowakei, sagte der slowakische Außenminister Juraj Blanár beim Empfang des bayerischen Ministers für europäische Angelegenheiten Erik Beiswenger in Bratislava. Bayern spiele eine Schlüsselrolle bei Handelsaustausch und bei der Durchsetzung der gemeinsamen Einstellung in der europäischen Politik wie Energiewirtschaft, Migration oder etwa Konkurrenzfähigkeit, so Minister Blanár. Im Jahre 2025 erreichte der gegenseitige Handel rund 8,3 Milliarden Euro. In der Slowakei wirken knapp 100 Investoren aus Bayern, die insgesamt etwa 32.000 Mitarbeiter beschäftigen. Zur Förderung der bilateralen Beziehungen trägt auch die Zwischenregierungskommission bei, die zuletzt im März dieses Jahres zu Themen wie Innovationen, Digitalisierung, Forschung und Wissenschaft tagte. In Bayern leben rund 40% aller Slowaken in Deutschland. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Anzahl der Hormonerkrankungen und Störungen in der Welt quer durch Generationen gestiegen. Anlässlich des Welthormontags am 24. April wurde dieses Thema von Experten in einer Pressekonferenz der Slowakischen Endokrinologischen Gesellschaft in Bratislava erörtert. Die Fachleute schlagen Alarm und machen auf die Notwendigkeit von Prophylaxe und frühzeitiger Diagnostik aufmerksam. Sie weisen darauf hin, dass Hormonstörungen nicht nur die Fruchtbarkeit oder etwa den Regelzyklus beeinflussen, sondern auch den Stoffwechsel, den Bewegungsapparat, den Herzkreislauf und sogar die Psyche des Menschen. Als Ursache nennen Experten mehrere Faktoren: die Änderung des Lebensstils, zunehmende Fettleibigkeit, eine sitzende Lebensweise, chronischer Stress sowie die Umweltbedingungen. An den geheim geplanten Ausflug der Studenten des Lyzeums in Bratislava unter der Leitung von Ludovic Stur zum Burgfelsen Jewin erinnert eine 1936 enthüllte Gedenktafel. Der Ausflug war kein normaler Spaziergang zu den Burgruinen, sondern erlangte den Charakter einer Nationalfeier, bei der die Teilnehmer in einer Taufe slawische Namen annahmen. Die Anwesenden sprachen sich für das Recht auf Selbstbestimmung für die slowakische Nation aus. Zum ersten Mal benutzten sie den Namen Bratislava anstatt des bis dahin gebräuchlichen Prešporok, Pressburg. Seit diesem Ereignis sind am 24. April genau 190 Jahre vergangen. Nachdem die jungen slowakischen Eishockeyspieler der U18 am Mittwoch in Trenčín den Favoriten aus Kanada mit 2:1 besiegt haben, triumphierten sie auch am Donnerstag gegen Norwegen 6:1. Somit stehen sie an der Tabellenspitze der A-Gruppe mit der vollen Punktzahl 6.
Tagesthema.
Am Montag ist der slowakische Wissenschaftler und Minderheitenpolitiker Dr. Ondrej Pös im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Beisetzung fand am Donnerstag im engsten Familienkreis in Bratislava statt. Als eine Persönlichkeit, die sich um den Wiederaufstieg der deutschen Minderheit in der Slowakei nach der sanften Revolution außerordentlich verdient gemacht hat, bezeichnete ihn der Regierungsbeauftragte für nationale Minderheiten, Akos Horoň, in den sozialen Medien. Ondrej Pöss war der langjährige Vertreter der deutschen Minderheit im Regierungskomitee für nationale Minderheiten und ethnische Gruppen sowie bis März 2026 Vorsitzender des Karpatendeutschen Vereins, zu dessen Ehrenvorsitzenden er zuletzt ernannt wurde. Ondrej Pöss wurde am 7. November 1950 in Handlowa, Krikerhau, geboren. Er studierte an der Comenius-Universität in Bratislava, machte 1973 das Staatsexamen in Mathematik und Physik, promovierte zum RNDR und CSC. Nach dem Studium arbeitete er 4 Jahre als Assistent am Lehrstuhl für allgemeine Physik an der Comenius-Universität und war von 1978 bis 1994 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Abteilungsleiter am Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Im Karpatenblatt, der Zeitschrift der Deutschen in der Slowakei, heißt es in einem Nachruf, dass sein Lebenswerk vor allem im kulturellen Bereich seine Erfüllung fand. Als eine treibende Kraft wurde er 1994 damit beauftragt, das Museum der Kultur der Karpatendeutschen aufzubauen. 3 Jahre später wurde das Museum dann offiziell als Teil des Slowakischen Nationalmuseums eröffnet und Ondrej Pöss zum Direktor ernannt. Er leitete es bis 2021. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Museum zu einer international anerkannten Einrichtung mit tausenden Exponaten und Ausstellungen im In- und Ausland. Ondrej Pöss erhielt mehrere namhafte Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland sowie das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Auch das Slowakische Nationalmuseum würdigte sein Andenken. Am Hauptgebäude wurde als Zeichen der Trauer eine schwarze Flagge gehisst. Auch für die deutschsprachige Sektion von Radio Slowakei International hatte Dr. Ondrej Pöss immer ein offenes Ohr, informierte die Redaktion über Neuigkeiten aus dem karpatendeutschen Vereinsleben, gab Interviews und half bei der Ideenfindung für Projekte. Stets mit Ruhe, Bescheidenheit, leisem Humor und ebenso zurückhaltender Durchsetzungskraft. Das gesellschaftliche Miteinander und die Einbeziehung der Jugend in die karpatendeutsche Erbepflege waren ihm dabei immer besondere Anliegen. In einem Interview sagte er im Jahre 2018 gegenüber RSI:
Ich sage immer, dass ein Minderheitsangehörige hat ein bisschen mehr vom Leben. Er hat doppelte Identität, kann man sagen. Für mich ist die deutsche Kultur sehr nah, für mich ist auch die slowakische Kultur sehr nah. Also wenn ich beides anschaue, das spüre ich so, dass der Mensch kann mehr bereichert sein, also ein bisschen mehr vom Leben haben.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und nun geht es weiter mit dem Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Im Studio mit dabei sind diesmal Tonmeister Abdul Arud am Regler und Redakteurin Kerstin Jakubik am Mikrofon. Das Wetter zeigt sich endlich wieder von seiner besten Seite und lädt ein, wieder mehr Zeit im Freien zu verbringen und das eine oder andere in der Umgebung zu entdecken. Deshalb haben auch wir uns wieder auf den Weg gemacht, um interessante Ecken und Enden der Slowakei für Sie zu erkunden. Unsere Reise führte uns diesmal in die westslowakische Region Trnava und danach weiter östlich nach Kežmarok. Hier also unseren heutigen Themen. Der Stadtturm mit der verflixten Stufe. Karl Wein und sein Vermächtnis für Kežmarok. Zu unserem Programm wünschen wir Ihnen angenehme Unterhaltung.
Unter der Lupe.
Trnava, eine Bezirksstadt nur rund 50 Kilometer von Bratislava entfernt, wird auch Kleines Rom genannt. Grund dafür ist die hohe Konzentration an Kirchen und religiösen Bauwerken auf einem relativ kleinen Gebiet. Dazu kommt, dass die Stadt besonders im 16. und 17. Jahrhundert Zentrum des Erzbistums Gran und damit ein kirchliches wie auch kulturelles Zentrum Ungarns war. Heute bietet die Stadt ihren Besuchern ganzjährig einen beschaulichen, ja geradezu gemütlichen Stadtkern, in dem es so manches zu entdecken gibt. Für sachkundige Unterstützung dabei wendet man sich am besten an die regionale Tourismusorganisation Trnava Turism. Die Fremdenführerin Vera Trančíková von Trnava Tourism gibt Auskunft über das hiesige Besucherangebot.
So ein Klassiker sind im Sommer in der Haupturlaubszeit kostenlose Besichtigungstouren durch die Stadt Trnava. Diese finden in den Sommerferien im Juli und August an jedem Werktag statt, also von Montag bis Freitag. Es gibt dabei zwei Themenbereiche, einmal das Sakrale und einmal das weltliche Trnava. Im Rahmen einer sakralen Besichtigungstour werden dem Besucher die hiesigen Kirchen gezeigt, von denen es allein im engeren Stadtzentrum 8 gibt. Beim weltlichen Rundgang werden unter anderem die Stadtbefestigung und das mittelalterliche Rathaus gezeigt.
Ausgangspunkt der Gratisführungen ist dabei der Stadtturm auf dem Dreifaltigkeitsplatz. Im Erdgeschoss des Turms befindet sich auch das hiesige Informationszentrum, in dem man weitere Informationen, Stadtpläne und Souvenirs finden und Touren buchen kann. So zum Beispiel auch eine kommentierte Besichtigung des Turms selbst. Die wird von Fremdenführer Slavomir Zvonik begleitet, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und bei der Beschreibung des Turms sofort ins Schwärmen gerät.
Der Stadtturm von Trnava ist die meistbesuchte Attraktion der Stadt. Das hängt auch damit zusammen, dass man hoch auf den Turm, auf den Umlauf steigen kann. Von da aus hat man einen wirklich wunderbaren Ausblick, denn die Stadt und ihre Umgebung erstrecken sich ja auf dem Flachland. Bei guten Sichtverhältnissen sieht man die kleinen Karpaten und sogar den Pyramidenberg bei der Stadt Nitra.
Die heutige Touristenattraktion erfüllte dabei früher eher praktische Aufgaben.
Der Turm wurde im 16. Jahrhundert gebaut. Das Bauwerk gehört der Stadt und wurde als Aufsichtspunkt errichtet. Oben befand sich früher die Dienststube des Wächters, der über die Stadt wachte und vor Gefahren warnte, also vor Bränden, Gewittern, aber auch vor den nahenden Türken. Der Turm war also auch Teil der Verteidigungsmechanismen der Stadt. Und noch einen wichtigen Zweck erfüllte dieser Stadtturm hier auf dem Dreifaltigkeitsplatz. Genau hier befand sich nämlich das Zentrum des sozialen und kaufmännischen Lebens der Stadt. Und mit dem Stadtturm zeigten die Bürger, dass ihre Stadt zu den wohlhabenden Städten gehört.
Ein Stadtturm als Zeichen des Wohlstands also. Trotz des dort wohnenden Wächters blieb aber auch dieser Turm nicht von Schäden verschont.
Trnava erlebte mehrere Großbrände und auch der Stadtturm brannte sicher mehrfach aus. So hat er heute beispielsweise ein Barockdach und nicht sein ursprüngliches. Wir wissen heute nicht, wie das ursprüngliche Dach ausgesehen hat, denn es sind keine Aufzeichnungen dazu erhalten geblieben. Doch der Turmkörper selbst ist im Stil der Renaissance gehalten und somit älteren Datums als das Dach.
Von Zerstörung oder Brand ist heute nichts mehr zu sehen. Im Gegenteil, der Stadtturm wirkt wie ein unverwüstlicher Zeitzeuge, der das Geschehen von Jahrhunderten miterlebt hat, ohne selbst wirklich zu altern.
Der Turm misst im Grundriss etwa 9x9 Meter und bildet ein fast gleichmäßiges Viereck. Die Aussichtsplattform, die die Besucher betreten können, befindet sich in einer Höhe von 29 Metern und die Gesamthöhe des Stadtturms beträgt zusammen mit der vergoldeten Marienstatue 57 Meter. Zum Aussichtspunkt gelangt man über eine Treppe und wer richtig zählt, sollte auf die Zahl von 143 Stufen kommen. Und wer sich verzählt, kann dann beim Abstieg noch einmal nachzählen.
Beim Aufstieg kommt man an verschiedenen Informationstafeln vorbei, die Grund für eine kleine Verschnaufpause bieten. Wie Slavomir Zvonik versichert, sind die Treppen problemlos zu meistern, auch für weniger Trainierte. Selbst Besucher nach Knie-OPs hätten das schon geschafft, so dass sich also niemand von den Treppen abschrecken lassen sollte. Und noch eine Kuriosität sorgt für Kurzweiligkeit beim Erklimmen des Turmgipfels.
Na poslednom podlaží pred vrcholom je hodinový stroj.
Im letzten Stockwerk vor der Aussichtsgalerie befindet sich das Uhrwerk aus dem Jahre 1729. Es ist voll mechanisch und besteht noch komplett aus den Originalteilen von damals. Das Uhrwerk wird von drei großen Gewichten betrieben und funktioniert ähnlich wie bei einer Kuckucksuhr. Nur dass wir keinen Kuckuck, sondern Turmglocken haben. Eine kleine Glocke für die Viertelstunden und eine große Glocke, die zu jeder vollen Stunde schlägt. Das Uhrwerk treibt 5 Zifferblätter an und gehört mit seinen fast 300 Jahren zu den ältesten in der Slowakei.
Die Gewichte der Uhr sinken dabei etwa 24 Stunden ab und müssen somit jeden Tag aufgezogen werden, damit die Uhr auch immer pünktlich geht. Und damit verbindet sich eine weitere interessante Geschichte, und zwar die der Uhrenwarte. Eine Zeit lang war die Betreuung der Uhren zwar Sache des jeweiligen Wächters, doch später dann gab es spezielle Turmuhrenwarte, die sich um das Uhrwerk kümmerten und so die Zeit am Laufen hielten.
Der aktuelle Turmuhrenwart Karol, der die Uhr aufzieht, tut dies bereits in der 5. Generation. Wir besitzen Aufzeichnungen darüber, dass sein Ur-Ur-Urgroßvater 1892 nach Trnava gezogen ist und sich ebenso wie seine Nachfahren um dieses Uhrwerk gekümmert hat.
Ob der Sohn des aktuellen Turmuhrenwarts diese Tradition weiterführen wird, ist laut Slavomir Zvonik noch ungewiss. Doch er hofft, dass das Wissen von Generationen um die Funktionsweise und Wartung des Uhrenwerks weitergegeben und erhalten wird. Ebenso wie die Sagen und Geschichten rund um den Stadtturm von Trnava. Etwa die vom Maurermeister Jakob, dessen einziger Sohn von den Osmanen getötet wurde. Aus Rache soll er der Stadt den Bau eines Wachturms angeboten haben, ohne einen Lohn für seine Arbeit zu verlangen. Von Rachegedanken besessen habe er dann auch Tag und Nacht gebaut. Als der Turm endlich fertig war, legte er sich sterbenskrank ins Bett und soll beim ersten Läuten der Turmglocken auf dem neuen Stadtturm ausgerufen haben: Ich habe es vollbracht. Und dann starb er. Ob es nun sein Turm war, der geholfen hat, wer weiß. Doch sicher ist, dass die Stadt nie von den vorrückenden Osmanen eingenommen werden konnte.
Und dann gibt es da noch eine neuere Legende, von der ich unlängst erfahren habe, und zwar die Legende von der verhexten Stufe. Es gibt ja nämlich im Turm so eine verhexte Stufe, und wer dort stolpert, wird für immer und ewig im Turm umherirren. Sie müssen also aufpassen, wenn Sie da hochsteigen, damit Sie nicht stolpern. Leider wissen wir nicht, welche Stufe es ist. Die Legende besagt, dass ein Meister diese Holztreppe gebaut hat, ihm aber von der Stadt sein gerechter Lohn verwehrt wurde. Deshalb nahm der Meister eins der Bretter, ging zu einer Hexe und ließ das Holz verhexen. Dann verbaute er es in einer Stufe und so entstand die verhexte Stufe. Also passen Sie gut auf beim Aufstieg.
Sollten Sie trotzdem stolpern, gibt es natürlich auch ein Gegenmittel gegen die Hexerei, ein Kuss aus wahrer Liebe. Das zumindest versichert uns Fremdenführer Slavomir Zvonik. Und der muss es ja wissen, schließlich steigt er fast täglich und manchmal sogar nachts auf seinen Turm, um den Besuchern seine Stadt zu zeigen. Aber nicht nur die Stadt Trnava selbst bietet den Touristen viel Sehenswertes. Die Tourismusorganisation Trnava bietet in der gesamten Region zahlreiche Ausflüge an, die man zu Fuß, mit dem Rad oder sogar im Boot absolvieren kann.
Die aktuelle Saison beginnen wir beispielsweise mit einer Besichtigung der Gemeinde Vodiradi. Dort befindet sich ein neu restauriertes Schloss und die Besichtigungstour führt natürlich auch in die hiesige Kirche aus dem 17. Jahrhundert. Zudem zeigt der Fremdenführer den Besuchern den Schlosspark, wo sie Interessantes aus der Geschichte der Familie Sici erfahren. Im Schloss und Park werden zudem interessante Objekte gezeigt, die diese Familie von ihren Reisen durch China mitgebracht hat.
Weiter werden Ausflüge zu weniger bekannten Zielen angeboten. Man kann Industriedenkmäler entdecken, eine spezielle botanische Safari absolvieren und ein absolutes Highlight sind Führungen in Dolna Krupa mit Schloss, Rosarium und Honigweinproduktion. Aber davon berichten wir Ihnen dann ein andermal. Vor unserem nächsten Beitrag gibt es wieder slowakische Musik, ausgewählt von unserem Musikredakteur Rado Meša. Die Sängerin Kristina singt diesmal für sie Taxi Pustim Svoj Song, also ich spiele mein Lied.
Unterwegs in der Slowakei.
Immer wieder tauchten in Zeiten der industriellen Revolution Persönlichkeiten auf, die regional nicht nur einen wirtschaftlichen Aufschwung hervorriefen, sondern sich gleichzeitig auch für das Wohl ihrer Arbeiter einsetzten und ihren Wirkungsort nachhaltig prägten. Hier in der Slowakei war einer von ihnen Karol bzw. Karl Wein, der sich Ende des 19. Jahrhunderts um einen solchen Aufschwung in der ostslowakischen Stadt Kežmarok und ihrer Umgebung verdient gemacht hatte. Seit 1884 widmete Karl Wein sich der Verarbeitung von Leinen und der Produktion von Textilwaren. Sein Unternehmen war erfolgreich und gab vielen Menschen aus Kežmarok und Umgebung Arbeit. Doch Karl Wein war nicht der erste Unternehmer der Familie. Schon seine Vorfahren hatten sich da einen Namen gemacht. Mehr darüber weiß Roman Chlebowitz, der Verwalter des von Wein errichteten Wasserkraftwerks, zu berichten.
Er stammte aus einer sehr angesehenen Familie. Sein Vater hat auch heute noch eine Büste in Budapest und auch eine Straße wurde dort nach ihm benannt. Er hieß János Wein. Das war der erste Direktor der Wasserwerke in Budapest. Auch seine Großeltern wurden von den Ungarn geehrt. Sie besaßen eine Eisengießerei. Als im Jahre 1848 die Wiener Soldaten dorthin kamen und Aufständische suchten, da gerieten die Weins unter Verdacht. In ihrer Fabrik wurden nämlich Waffen hergestellt und irgendjemand behauptete, dass diese Waffen an die Aufständischen geliefert werden. Also gingen die Soldaten zu dieser Fabrik. Im Haus daneben wohnten die Großeltern von Karl Wein. Es war aber nur seine Großmutter zu Hause. Die Soldaten nahmen sie mit auf den Marktplatz, zogen sie nackt aus und schlugen sie. Und das, obwohl sie aus einer sehr angesehenen Familie stammte. Als der Großvater von dieser Erniedrigung erfuhr, beging er Selbstmord. Auch die Großmutter hat dort in Ungarn ihre Büste. Ursprünglich stammte die Familie übrigens aus Tirol, von wo aus sie noch im 16. Jahrhundert nach Ungarn eingewandert war.
Und auch Karl Wein schlug einen erfolgreichen Weg ein, wobei er sich als Wirkungsort Kežmarok zu Füßen der Hohen Tatra auswählte.
Er wollte die moderne Fabrik für die Textilherstellung errichten. Dabei war er sogar der erste in ganz Österreich-Ungarn, der Jacquard-Maschinen baute, die Seide verarbeiteten. Karl Wein war zuvor in Vrchlabí, in Böhmen, zur Schule gegangen. Deshalb beherrschte er die tschechische Sprache und auch ein wenig das Slowakische. Karl Wein stellte fest, dass es hier einen Eisenbahnanschluss gibt, der gleich nach der Bahnverbindung nach Poprad eingerichtet wurde, also im Jahr 1871. Also Wein begann bereits 1875 mit dem Bau seiner Fabrik hier in Kešmarok und machte sich diese verkehrsgünstige Lage zu nutzen. So konnte er nämlich seine Produkte mit der Bahn nach ganz Europa liefern. Damit war er sehr erfolgreich. Anfangs nutzte er in seiner Fabrik Dampfmaschinen, aber als er erfuhr, dass die Elektrizität Zukunft hat, ließ er bereits 1895 ein Projekt für ein Kraftwerk ausarbeiten. Es war ein Schweizer Projekt, das ich in den Archiven gefunden habe. Danach kaufte er die hiesige Mühle auf und ließ an ihrer Stelle ein Wasserkraftwerk bauen.
Dieses Wasserkraftwerk wurde 1910 fertiggestellt und ist bis heute das älteste funktionstüchtige Wasserkraftwerk Europas. Es versorgte damals nicht nur Weins Textilfabrik, sondern auch einen Teil der Bevölkerung mit Strom. Und auch sonst sorgte Karl Wein gut für seine Arbeiter. So entstand beispielsweise die Weinkolonie, eine Wohnsiedlung für die Beschäftigten. Da die Fabrik etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt lag, ließ Wein sogar einen eigenen Kindergarten sowie eine Kinderkrippe für die Kinder seiner Arbeiter einrichten, die im Schnitt von 30 Kindern besucht wurde. Für die stellte er nicht nur Milch, Spielzeug und die nötige Wäsche zur Verfügung, sondern organisierte auch Weihnachtsfeiern mit Geschenken für alle Kinder. Durch seine Unternehmensaktivitäten, aber auch sein soziales Engagement, machte sich Wein wesentlich um den Aufschwung der Stadt Kešmarok verdient. Trotzdem ist er heute schon fast vergessen, was auch Roman Chlebovic bedauert.
Er starb am Balaton, aber es war sein Wunsch, hier in Kešmarok beigesetzt zu werden. Er hat hier sein Grab, aber leider verfällt es langsam, weil niemand aus der Familie oder von der Stadt mehr Interesse daran hat.
Nach Weins Tod wurde das Unternehmen noch eine Zeit lang von seinem Sohn weitergeführt, doch mit Antritt des slowakischen Staats wurde es konfisziert. Und heute zeugen nur noch einige Exponate im Museum von Kešmarok von seinem einstigen Ruhm. Das war's auch schon wieder für heute von uns. Tonmeister Abdul Arut und Redakteurin Kerstin Jakubik freuen sich, dass Sie wieder mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Freitag. Auf Wiederhören, do počutia. Mě vadí.